Vous avez entendu que le professeur qui a reçu Macha à son diplôme d'interprétariat s'appelle Monsieur Windmühl. Et peut-être que je peux me permettre de commencer par là. Il me semble qu'il y a dans cette représentation de la vie mondialisée une représentation de l'Allemagne qui n'est pas tout à fait flatteuse. Et le terme, le nom choisi, le seul nom allemand presque, enfin c'est un des rares noms allemands qui apparaissent dans le roman, Windmühl, n'est pas non plus très flatteur.
Windmühl ist eigentlich von Cervantes natürlich entliehen. Das ist offensichtlich.
Ja, also das Bild Deutschlands, das ist es eben, was mich interessiert. Wie haben Sie dann Deutschland darstellen wollen?
Realistisch. Es ist auch nicht alles schön bei uns. Also es gibt auch natürlich sehr viele Probleme. Es ist und als ich das Buch geschrieben habe, hatten wir gerade die Sarrazin-Diskussion, die gerade auf Hochtouren. Und das war natürlich noch eine sehr große Inspiration.
Also, Thilo Sarrazin a publié un livre qui a fait beaucoup de bruit parce que c'était sur le déclin de l'Allemagne et il a soulevé en particulier la question du multiculturalisme qui est un modèle que l'on veut enrichissant et qu'il l'a dépeint comme étant une perte d'identité pour l'Allemagne dans différents domaines. Cela lui a valu de sérieux ennuis puisqu'il était en fait au SPD, il a été exclu du bureau politique. Il était au conseil d'administration de la banque allemande, la Bundesbank. Il a été aussi démis de ses fonctions. Donc il a défendu une thèse en s'inspirant d'ailleurs de la France et de la politique française vis-à-vis du voile et de l'interdiction du voile dans les institutions publiques. Donc c'était quelque chose qui a fait énormément polémique à ce moment-là. Ich verstehe aber den Zusammenhang zwischen Thilo Sarrazin und dem Roman hier nicht. Vielleicht können Sie das vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären.
Es geht vor allem natürlich um diese Multikulturalität und um die Sprache. Es gibt in der deutschen Gesellschaft eine sehr explizite Hierarchie, was Sprachkenntnisse angeht. Ganz oben steht leider Englisch, an zweiter Stelle kommt Französisch. Französisch, Latein, Altgriechisch, also die klassischen Sprachen, die man in der Schule lernt. Und dann vielleicht noch Spanisch und Italienisch. Und ein Kind, was zur Schule geht und was bilingual erzogen wird mit Englisch oder Französisch, gilt als ein höherwertiges Kind, oder auf jeden Fall viel gebildet, aus einer viel besseren Familie, viel bildungsbürgerlicher als zum Beispiel ein Kind, was bilingual mit Türkisch-Deutsch aufwächst oder mit Arabisch-Deutsch. Russisch ist gerade noch so akzeptiert, Vietnamesisch geht auch durch, aber nicht mehr. Und das ist in Schulen ein sehr großes Problem und es ist auch genau das, was Sarrazin beschrieben hat. Und das hat mich ziemlich sehr genervt. Und es ist natürlich auch nicht nur ein kultureller Snobismus, sondern auch purer Rassismus und Kolonialismus, der auch nicht aufgearbeitet wurde in der deutschen Gesellschaft. Und gerade deswegen hatte ich auch diese Entscheidung gefällt, Mascha als eine Übersetzerin zu nehmen. Auch damit auch zu zeigen, dass man auch Arabisch sprechen kann und Deutsch gleichzeitig. Das ist nicht unbedingt eine Behinderung ist in der Sprachentwicklung.
Ja, was mir aufgefallen ist, ist immer, dass diese Hauptfigur sich eben für die Sprachen der anderen interessiert, aber sie will immer heraushören, ob das eine erworbene Sprachkenntnis ist oder etwas, was auf Wurzeln hindeutet. Ja, er spricht perfekt Englisch, aber das ist doch kein wirkliches Englisch, weil man da auch nicht spürt, woher er kommt, aus welcher Gegend, aus welchem Staat oder so. Ja? Und also diese Diskrepanz zwischen der Sprache als Mitteilungsmittel sozusagen einerseits und der Sprache als Ausdruck der Heimat, als Ausdruck der persönlichen Wurzeln, die ist mir wirklich aufgefallen. Ist es für Sie also so, dass die Sprache als zur Heimat werden kann oder als Ausdruck der Heimatlosigkeit fungieren kann?
Ich glaube ja persönlich weder an Heimat noch an Heimatlosigkeit. Ich finde, das ist vielleicht bin ich in meiner persönlichen Entwicklung noch nicht so weit, also ich Was mich viel eher interessiert an der Frage, an der Heimat, ist nicht unbedingt diese kleine Lokalität oder der Landstrich, aus dem man kommt, sondern viel eher, wie man sich in die Gesellschaft integrieren kann und ab wann man von dieser Gesellschaft auch ernst genommen wird. Also zum Beispiel, ob man eine Chance hat, den Zugang zu den staatsbürgerschaftlichen Rechten zu bekommen, ab wann und wie. Und ich finde, dass eigentlich die Frage viel spannender ist, tatsächlich, was irgendwie so dahinter steckt. Und ich finde auch den Begriff Heimat sehr gefährlich, vor allem im deutschen Zusammenhang. Es ist, oder auch im russischen explizit vor allem. Ich glaube, wenn es auf der politischen Agenda auftaucht, als Kampfbegriff Heimat, dann gilt es immer, also es geht immer darum, die Heimat gegen irgendjemanden zu verteidigen. Und auch mit Waffengewalt. Ganz klar. Also jetzt auch, wenn man sich zum Beispiel die Putins Rhetorik anschaut oder die Ukraine, es geht ja auch schließlich darum, dass man das jetzt möglichst schnell verteidigen muss, obwohl es nicht mehr das eigene Land ist.
Ja, und diese Jugend, die Sie hier beschreiben, die wirklich, das sind alle Weltbürger. Also Sami zum Beispiel will ja seine Doktorarbeit in den USA zu Ende schreiben.
Über den deutschen Idealismus.
Über den deutschen Idealismus, ja. Und das ist ja nur ein Beispiel unter vielen anderen. Ist das für Sie eigentlich, also diese Wurzellosigkeit oder diese Fähigkeit, überall eigentlich die Sprachen zu beherrschen, ist es für Sie ein Vorteil oder erleben Sie das als Hindernis?
Ausschließlich als Vorteil. Ja. Das ist ja nicht nur, auch diese ganze Migrationsbewegung, die passieren ja nicht nur in eine Richtung, dass nur die Migranten kommen. Es wird immer wieder vergessen, dass eigentlich auch sehr viele Europäer oder Amerikaner weggehen, zum Beispiel. Es gibt in Israel wahnsinnig viele Deutsche, die da gerne bleiben möchten, aber sind da halt vollkommen absurden Situationen unterworfen, wie zum Beispiel das Konzept der Boyfriend-Visa. Also das heißt auch offiziell Boyfriend-Visa. Und also man darf in Israel Jahr für Jahr eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, wenn man einen israelischen Partner hat. Natürlich keinen palästinensischen, sondern mit israelisch ist immer ausschließlich weiß und jüdisch gemeint. Aber man muss hier einmal im Jahr zum Amt, zum Migrationsamt, und man muss Briefe mitbringen, also gemeinsame Liebesbriefe, die man einander über das Karriere geschrieben hat, Fotos, gemeinsame Hotelbuchungen, Bettwäsche am besten noch und Beweise, dass man tatsächlich eine Beziehung führt. Und das ist, ja, das ist wirklich eine sechsstündige Befragung zum Teil, wo es genau geht. In welcher Position schläft man nebeneinander ein? Wer kocht zu Hause? Was kocht man? Und man wird einzeln befragt. Das ist, und zum Beispiel, das ist sehr schwierig. Das ist dann auch eine Frage der Heimat.
Ja, deswegen, also ich habe ja diese Frage gestellt, weil Mascha am Ende des Romans in der Wüste, allein in der Wüste steht, und dann so ruft sie ihren Freund an und sagt, ja, komm doch und hol mich, ja?
Ja,
aber wo bist du? Ich weiß es nicht. Und deswegen, da hatte ich den Eindruck, dass man auch auf diese Weise doch sich selber verlieren könnte.
Aber ich glaube, das ist wirklich eher dem posttraumatischen. Also sie leidet noch an einer posttraumatischen Störung, weil sie eben einiges miterlebt hat. Und ich glaube, das liegt eher daran.
Also jetzt, vielleicht können wir dann von der traumatisierten Mascha sprechen. Es gibt also sozusagen eine Überlagerung der aserbaidschanischen Geschichte zu Enex und der israelischen Geschichte dann. Und soll das bedeuten, dass eine solche Erfahrung sich immer wiederholt oder dass es eine Zwangswiederholung ist oder nicht?
Das ist natürlich auch in erster Linie ein künstlerischer Griff, also ein literarischer Trick. Was ich schreiben wollte, war ein Roman über die Pogrome in den Armeniern. 1990 bzw. 91 in Baku. Und ich wollte keinen historischen Roman schreiben, weil die Archive sind nicht aufgearbeitet, man weiß nicht, was passiert ist, und es gibt 40 unterschiedliche Versionen, die alle wahr sind und alle vollkommen falsch. Und es gibt nur eine einzige Quelle, die halbwegs zuverlässig ist und sonst nichts. Und es ist ein Journalist, den ich sehr schätze. Und deswegen kam ich nach einer Weile auf die Idee, das durch ein Trauma zu erzählen, weil ich mich auch mit vielen traumatisierten Menschen unterhalten habe, die das so was Ähnliches erlebt haben. Und Mich hat es auch literarisch fasziniert, diese Idee von dem Trauma und wie man es darstellen könnte, dass es eben nicht gut wird und dass es auch keine Entwicklung stattfindet, auch in der Handlung, dass es immer wieder auf dieses Thema zurückkommt. Und natürlich brauchte ich aber einen Auslöser. Also es musste eine Ich-Erzählerin sein, die halbwegs psychologisch zuverlässig ist. Und der muss, aber ich brauchte einen Trigger, also wie das in der Psychologie heißt. Und da hat sich natürlich Elias als Bauernopfer angeboten. Und deswegen muss der sterben, damit eben dieses Trauma wiederkommt. Und seitdem wird es viel stärker und auch das Erzähltempo verändert sich. Es wird viel schneller und es basiert viel mehr an das Trauma, so sie praktisch am Ende des Buches gar nicht mehr wirklich weiß, wo sie ist, mit wem sie ist. Und das ist auch vollkommen egal. Und das jetzt irgendwie Israel ist oder Palästina, alles, was für sie zählt, ist eigentlich ihr Trauma.
Ja. Ja, dann hätte ich noch vielleicht eine Frage über Ihre Schreibweise. Ja, Sie haben ja von den immer schneller werdenden Sätzen gesprochen. Denn was mir in diesem Roman aufgefallen ist, ist ja, dass die Gefühle, die Gedanken also nicht analysiert werden, auch kaum dargestellt werden. Sie werden zu verstehen gegeben. Das heißt, der Leser muss sozusagen mitarbeiten am Roman, um dann zu verstehen, dass es sich um eine traumatisierte Figur handelt. Und was beschrieben wird, sind die Fakten. Ja? Alles, was geschieht, das Geschehen. Und das erinnert mich natürlich an amerikanische Romane, wo alles scheinbar so äußerlich beschrieben wird, bei Irving zum Beispiel. Und ich würde gerne wissen, ob Sie an dieser Literatur, an dieser amerikanischen Literatur Interesse haben und ob es sich vielleicht hier in diesem Roman widerspiegelt.
Ich habe natürlich sehr viel amerikanische Literatur gelesen. Man kommt ja nicht umhin. Da ist eigentlich auch die Sprache, die am meisten gelesen wird und aus der am meisten übersetzt wird. Glaube ich, wenn es irgendwelche weltweiten Literaturdiskussionen sind, dann gehen sie auch meistens von den USA aus. Das ist leider einfach unser kultureller Zustand. In Deutschland definitiv, aber auch in Spanien oder Großbritannien. Das ist. Und, aber ich glaube, diese Erzählweise ist auch sehr viel der Perspektive geschuldet. Ich finde es immer unglaubwürdig, wenn aus der Ich-Perspektive diese ganz große Innenschau kommt. Und vor allem bei einer Person, die traumatisiert ist, das wird nie passieren. Das ist gerade eher psychologisch gesehen jemand, der versucht, alles zu tun, um nicht darauf zurückzukommen, um das wegzuschließen. Aber das ist wirklich auch meine ästhetische Präferenz. Ich glaube, wenn er wirklich seitenweise diese Innenschau ist, das muss schon wahnsinnig gut gemacht sein, damit es mich packt. Aber ansonsten finde ich das oft unglaubwürdig.
Echt?
Ja.
Ja, und ich hätte auch eine Frage, was soll dieser Titel bedeuten eigentlich? Denn der Satz kommt ja im Roman vor, aber so unbedeutend, also er scheint so unbedeutend zu sein.
Es war natürlich am Anfang vollkommen ironisch gemeint, aber ich mochte den Klang des Satzes und dann habe ich das einfach als Arbeitstitel genommen, ohne irgendwie weiter mir allzu viel Gedanken drum zu machen. Und am Ende habe ich mich so an ihn gewöhnt, dass ich den wirklich sehr gern gemocht habe. Und ich fand, das passt eigentlich auch wiederum sehr gut. Es passt wiederum sehr gut zum Roman, weil es eben diese ganze Zeit um diese kulturellen Zuschreibungen gibt. Und was mich an dem Russlandbild immer fasziniert hat in Deutschland, ist diese ganze Birkenmythologie. Also sobald ein Artikel über Russland kommt, ist da der Birkenwald sofort als Betitelung. Und was ich mir lange nicht erklären konnte, sehr lange, es kommt auch einfach aus dem Kaukasus, wir haben keine Birken. Aber durch die Lesereise habe ich auch sehr viel über Birken dann gelernt. Mir wurde zweimal eine Birke angeboten. Und also ich weiß auch, dass es jetzt Birkenwasser gibt und also für die Haare, damit die wieder wachsen, dass man Birkensaft trinken kann. Übrigens selten widerlich.
Okay.
Vom Geschmack her. Und ja. Aber es gab nie einen Gegenvorschlag zum Titel. Und ich glaube, ich wurde dann irgendwann mal wie so ein dreijähriges Kind. Nein, ich möchte diesen Titel jetzt behalten.
Je me demande si en français ça parle autant au lecteur, parce qu'on n'associe pas la Russie au boulot. En France, il me semble important. Le titre, c'est Le Russe aime les boulots. Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui a traduit ce livre? Parce que vous avez lu le texte français.
Je crois que c'est Pierre Desus.
Voilà, je crois que c'est bien que de le dire.
Pierre Desus.
De rendre au traducteur aussi son mérite, son travail. Voilà, mais maintenant, on a quand même l'explication. C'est effectivement un lieu commun, quoi. Un Gemeinplatz.